Ich freue mich, dass ich Uta Crispin wieder hier habe, Försterin unter anderem im Steiger, aber nicht nur. Ich habe nochmal überlegt und geguckt, wie ist eigentlich deine genaue Bezeichnung, wenn ich dich vorstellen will. Was soll ich sagen? Hallo Uta erstmal.
Ja, genau. Hallo Uta, das ist genau richtig.
Also Uta Crispin stimmt schon mal. Du bist Försterin und zuständig für?
Also ich bin zuständig für das Revier Erfurt. Das umfasst nicht nur den Erfurter Steiger, sondern zieht sich noch Richtung Westen, also Richtung Dreigleichen und also in den Landkreis Gotha hinein, so dass man sich das so vorstellen kann, die Dörfer, die, wenn man auf die Karte schaut, links von Erfurt sind. Also oben und links. Mhm, oben und der und Erfurter links. Steiger ist dann unten und mehr links auf der Karte betrachtet, so dass die Dörfer Nottleben und Ermstedt und Gamstedt und Ingersleben und Neudietendorf und Apfelstedt und so weiter, die gehören alle mit dazu. Mhm. Das heißt, man ist dann im Landkreis Gotha.
Okay, also das sind so die...
Genau, das ist der Bereich, den das Revier Erfurt umfasst.
Okay, gut. Na, mal sehen, ob ich mir das merke und wie ich dich nächstes Mal dann vorstelle. Denn wir haben vor, öfter miteinander zu sprechen, in gewisser Regelmäßigkeit hier zusammenzukommen. Angefangen hat das im Sommer. Da hatten wir dich eingeladen zu einer speziellen Sendung am Radiocontainer zum Thema Wald. Und das Thema gibt noch viel mehr her, haben wir festgestellt.
Genau, genau. Also wir haben, wir waren damals mitten im Jahr, ne? Und jetzt es ist wieder fast ein halbes Jahr her und es gibt viel zu berichten, weil im Wald gibt's ja immer was Neues. Und der Wald war ja dieses Jahr auch sehr Thema in den Medien, eher aus traurigen Anlässen vielleicht, aber man sollte drüber reden. Nicht nur, wenn es diese Anlässe gibt, also auch sonst, weil er gehört ja dazu.
Ich habe so gedacht, okay, ja klar, gibt's immer was Neues, ne? Im Herbst, da fallen die Blätter runter. Nein, ich weiß nicht, aber wie ist denn, es ist wahrscheinlich so ein Jahreszyklus, den so ein Wald durchläuft, zum einen von sich aus, von den Pflanzen aus, aber auch von der Forstseite aus, oder? Genau. Kannst du das mal kurz skizzieren?
Ja, genau. Also jetzt im ländlichen Raum sind ja jetzt die Arbeiten vielmals abgeschlossen. Ne? Die Gärtner haben ihre Ernte eingebracht, die Bauern ebenso und im Wald beginnt jetzt sozusagen erst die Ernte, wenn alles richtig läuft. Das heißt also, wir fangen jetzt im Herbst, wenn die Vegetationszeit abgeschlossen ist, fangen wir mit den Holzerntemaßnahmen an. Also Holzernte heißt, wir ernten tatsächlich Holz, das was gefällt werden muss.
Das heißt
muss.
Richtig Ernte, ja?
Ja, Holzernte heißt das. Also ja, das heißt Holzernte. Gibt's da noch irgendwas? Holzeinschlag, Holzernte, Waldpflegemaßnahmen. Also es ist jetzt die hohe Zeit sozusagen der Arbeiten im Wald. Also der Arbeiten im Laubwald, muss man sagen. Ne? Mhm. Im Nadelwald, die haben ja immer die Nadeln, bis auf die Lärche, die ja abwirft. Aber im Nadelwald ist das nicht so an die Jahreszeiten gebunden. Im Laubwald lässt man die Vegetationsperiode vorübergehen und dann erntet man, also der Baum fährt ja seinen Rhythmus so ein bisschen zurück. Das heißt, das Holz ist auch angenehmer für die Holzindustrie zu verarbeiten. Und deshalb erntet man jetzt, legt das Holz an die Waldstraßen, an die Waldwege, da wo ein LKW langfahren kann. Und dann kommen die Käufer und holen das eben ab. Das heißt also, bei uns ist jetzt überhaupt nichts mit Ruhe und so ein bisschen Beschaulichkeit Richtung Weihnachten, sondern es ist jetzt richtig, sage ich mal, Dampf im Wald. Und das geht bis wir sind hier im FFH-Gebiet, das ist so ein Schutzstatus, ein europäischer Flora-Fauna-Habitate heißt das ausgesprochen. Das heißt, wir müssen bis Ende Februar mit diesen Arbeiten abgeschlossen haben, weil danach wieder allmählich die Brutzeit losgeht der Vögel, die Vegetationszeit beginnt allmählich, die Saftströme in den Bäumen beginnen wieder zu fließen. So, die Winterruhe ist praktisch dann allmählich vorbei und da müssen wir auch fertig sein. Das heißt, bei uns ist jetzt so November, Dezember, Januar, Februar richtig was los im Wald.
Okay, also da, wo ich dachte, der Wald schläft, alles ist ruhig. Stimmt vielleicht für die Pflanzen so aus der Sicht, aber für euch gerade nicht.
Ja, genau. Also und wir sind natürlich, musst du dir vorstellen, nicht überall im Wald. Ne? Da gibt es Bereiche, da wird man das nicht spüren, sondern wir gehen ja, sag ich mal, so, wir gehen einmal oder zweimal im Jahrzehnt. Also wir rechnen ja so in anderen Dimensionen, ja? Mhm. Jahrzehnt, 10 Jahre, für diesen Zeitraum plant man im Wald. Und da gibt es eben die Version, dass man einmal in dieser Zeit auf jeder Fläche war oder gegebenenfalls zweimal. Mhm. Das heißt also, wir machen das im Erfurter Steiger zweimal im Jahrzehnt. Und Jahrzehnt ist schon lang, ne? Das sind 10 Jahre. Und dann gibt es so einen Waldkomplex, der ist eben dieses Jahr dran und dann ist nächstes Jahr der nächste dran und übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind zweimal im Jahrzehnt auf den Flächen. Oftmals fällt das den Leuten im Nachgang nicht auf. Klar, wenn ich jetzt einfach da bin, fällt's auf, ne? Dann werden Bäume gefällt, da sieht man das schon. Aber sobald es Frühling wird und wieder grün, fällt es vielen Waldbesuchern nicht auf, wenn sie nicht das Holz am Wegrand sehen, ne? Weil das dann auch nicht so viel ist. Also es ist eine genau definierte Menge, die sozusagen in einer Inventur, die alle 10 Jahre stattfindet, die festgelegt wird. Eine Menge, die ist, also so und so viel wächst nach, so und so viel kann ich nutzen, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ich darf nicht mehr nutzen, als nachwächst. Und ich muss natürlich bedenken, dass das, was nachwächst, das ist ja erstmal dünn und klein und braucht eine gewisse Zeit, sodass ich natürlich nicht genau das, was nachwächst, nutzen kann, sondern etwas weniger, um auch immer dicke Bäume auf der Fläche zu haben. Ne? Und das ist genau definiert.
Das heißt, es gibt ein bestimmtes Gebiet, was ihr jetzt diesen Herbst anguckt, da werden Bäume gefällt und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, was dann schon für Markierungen im Vorfeld an den Bäumen sind.
Ja, genau.
Gibt es da eigentlich irgendwas? Also was bedeuten diese Zeichen oder Farben? Ist das?
Das ist festgelegt. In Thüringen ist es festgelegt. Das ist in jedem Bundesland anders. Mhm. Aber bei uns hier in Thüringen im Staatswald ist das festgelegt, sodass da nicht jeder macht, was er möchte. Und da musst du dir vorstellen, da gibt's so weiße, waagerechte Ringe an den Bäumen, die sieht man ab und zu im Erfurter Steiger, alle 40 Meter. Das sind die Bereiche, das sind so Rückegassen, nennt man das. Also das Holz, was gefällt wird, muss ja aus dem Wald raus auf den Weg, wo ein LKW hinkommen kann. Also wenn ich jetzt da irgendwo mittendrin bin, muss das raus. Und das geht nur über so eine Rückegasse, weil der schwere Traktor, die schwere Maschine, die das Holz rausfährt, die darf nur auf diesen Rückegassen fahren. Mhm. Diese schwere Technik, die hat einen Greifarm. Also das sind sogenannte Vorwarter. Und dieser Greifarm, ne, der geht 10 Meter rein. So, jetzt kann man, 10 Meter? Was nützt mir da alle 40 Meter so eine Gasse? Das heißt also, wenn ich eine Rückegasse habe, müsste theoretisch alle 20 Meter die nächste sein. Weil dann kann ich von der einen Seite 10 Meter reingreifen, von der anderen. Genau, das ist, wenn dieses hochmechanisiert oder hochmaschinell vonstatten gehen soll, brauche ich alle 20 Meter so eine Gasse. Wenn ich aber jetzt sage, ich mache alle 40 Meter, dann habe ich so einen Bereich mittendrin, der ist schwierig, ne? Da ist schwierig, das Holz rauszubekommen. Da müssen die Waldarbeiter erstmal schauen, dass sie das Holz, ich sag mal, immer in Richtung der Gassen fällen. Und nicht so, dass du gar nicht rankommst. Und das dünne Holz, was da in den Bereichen liegt, wo kein Greifarm kommt, das wird seit vielen Jahren im Erfurter Steiger mit dem Pferd gerückt.
Also ich wollte gerade sagen, wie haben das früher die Leute gemacht mit dem Pferd? Pferd,
ja. Genau. Also früher bist du auch quer durch die Flächen gegangen. Da gab es diese schwere Technik nicht. Ne? Hattest du diese Bodenverdichtung nicht. Die Maschinen sind schwer. Die verdichten den Boden. Die machen die Bodenorganismen natürlich auch kaputt. Ne? Deshalb Konzentration auf diese Bereiche. Und zwischendrin arbeitet im dünnen Holz das Pferd. Und das dickere Holz, was das Pferd nicht schafft, das macht ein Seilschlepper. Der bleibt auch auf dieser Gasse stehen. Und dann muss ein Seil da rein getragen, gezogen werden, dann wird der Baum angehangen, also das Seil, das sind Stahlseile, es wird um den Baum geschlungen und dann zieht dieser Seilschlepper das bis dahin, wo nun wieder dieser Greifarm hinkommt. Also das ist schon sehr spannend und immer aber auch mit Pferd. Ne? Also fällt nicht auf, gell? Das Pferd steht da im Wald und arbeitet, aber es wird gemacht und viele sagen, Mensch, warum macht ihr das nicht? Wir machen das seit vielen Jahren schon.
Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ja. Aber wie es so ist, wir waren bei Markierung an den Bäumen.
Ach Mensch, wir sind jetzt abgekommen. Also rückgegassen, habe ich jetzt erklärt. Ne? Und die Bäume, die gefällt werden, die kriegen einen roten Strich, so einen schrägen roten Strich. Manchmal, wenn du als Förster da durchgehst, machst du von der einen Seite einen Strich, dann machst du von der anderen. Manchmal kreuzen die sich auch, weißt du, von der einen Seite eine Markierung, von der anderen. Also rot, meistens Fellen, ja fast immer eigentlich. Und dann gibt's noch grüne Ringe. Die sind dunkelgrün oftmals. Und das sind Z-Stämme, Z wie Zukunft. Das sind die Stämme, wo wir sagen, Mensch, die sind toll, die müssen noch 50, 100, 150 Jahre stehen bleiben. Mhm. Das heißt also, die werden markiert, damit man im Blick hat, geht's dem gut und mache ich dem nochmal Luft. Also Luft heißt, dem nehme ich nochmal in der Krone. Also wir gucken, ist die Krone frei oder wird der bedrängt von irgendjemandem? Von irgendeinem Baum, Kollegen. Und wenn der bedrängt wird, dann nehmen wir diesen Bedränger weg. Und das hat man eben über viele Jahrzehnte im Blick. Ja, geht's diesem einen Baum gut oder geht's ihm nicht gut und muss ich da nochmal regulieren? Also Licht regulieren, ne? Indem ich so einen Bedränger wegnehme. Das heißt also so ein grüner Ring, Z-Baum. Und dann gibt's noch Bäume, die kriegen ein kleines H. Das sind Bäume, die aus Naturschutzgründen stehen bleiben. Habitat heißt es. Spechthöhle, Horstbaum, Totholz, also solche Besonderheiten. Die bleiben einfach stehen und kriegen so eine H-Markierung. Die werden nur dann gefällt, wenn sie gefährlich werden können. Wenn die in absoluter Wegenähe sind oder wenn die in Straßennähe, kann man das nicht machen. Ne? Also der soll von sich aus zusammenbrechen. Und damit man das sieht, damit der Waldarbeiter das auch sieht, okay, da ist eine... Das ist ja auch eine Gefahr, der kann ja auch irgendwann zusammenbrechen. Deshalb wird er mit H markiert.
Was muss denn ein Zukunftsbaum haben, damit er ein Z bekommt?
Der Zukunftsbaum, der soll sozusagen lang und astfrei sein. Lang, dick, astfrei. Weil du musst ja sozusagen, oder wir wollen ja hochwertiges Holz aus dem Wald holen. Wir wollen nicht nur hochwertiges Holz. Gell? So ein Wald besteht auch aus Bäumen, die einfach nur schön sind. Aber so ein Baum, der richtig ein Produkt am Ende herstellen soll, ein langlebiger Schrank, langlebige Balken, Bohlen für lang stehende Häuser, also so eine lange CO2-Bindung, der muss natürlich eine gute Qualität haben, ne? Der muss dick und astfrei sein. Sowas wünschen wir uns dann.
Ah, okay, da geht's also nicht darum, oh, das ist so ein schöner Baum, der soll so lange, ne, vielleicht auch, aber es geht vor allem darum, dann gutes Holz nachher rauszubekommen.
Genau, du, also so eine, weißt du, Waldästhetik ist auch wichtig. Also in Wegenähe musst du auch manchmal einfach einen bizarren und kuriosen Baum stehen haben. Und diese Z-Stämme, das sind ganz wenige pro Hektar am Ende, ne? Das sind nicht Hunderte, also da braucht man keine Angst haben. Es gibt ja immer noch das dazwischen. Das sind so, ich sag mal, ich mag das ja sonst eigentlich nicht, aber das ist so die Elite, ne? Also das sind die, die, man sagt, Mensch, ja, ich bin jetzt nicht der Königstyp, das ist der kleine König, das ist die kleine Königin, weiß ich. Also das sind so die, wo man sagt, Mensch, das ist, weiß ich nicht, der Baumgott, keine Ahnung, dass der soll stehen bleiben. Blöde. Also weißt du, der soll einfach noch ganz, ganz lange stehen. Und zwischendrin gibt's ganz viele, die auch hübsch sind. Die, und ich brauche ja auch weiter Z-Bäume. Ne? Also wenn der eine dann in 100 Jahren gefällt ist, muss es einen potenziellen neuen Z-Baum geben. Hm. Weißt du, und da gibt's ganz viel Spielarten drumherum in der Mitte. Und da gibt's verrückte und schrägstehende und schief und einfach nur hübsche Bäume auch, die jetzt nicht astig, manchmal so ganz, ganz, ganz viele Äste, die einfach bizarr aussehen. Die haben ja auch was. Ne? Hm. Und die werden ja nicht gefällt. Die bleiben ja stehen. Ne, und die, und da gibt es so ein paar, wo man sagt, boah, die sind mal ganz teuer dann, wenn ich die verkaufe. Muss es auch geben.
Wir sind zurück. Hier bei mir im Studio ist Uta Crispin, Försterin. Wir reden über den Wald und über Z-Bäume. Das war das, was mir jetzt eben noch also im Kopf geblieben ist. Die verschiedenen Kategorisierungen von Bäumen und Markierungen durch Forstmitarbeiter.
Ja, genau.
Wer bestimmt es eigentlich, was welcher Baum für ein Zeichen bekommt?
Also da gibt es, also es gibt bei Thüringen Forst, ne? Also der Wald, in dem wir jetzt hier gerade in Aktion sind. Also man müsste ja jetzt eigentlich nochmal anfangen. Es gibt Wald, der unterschiedlichen Leuten gehört.
Ja.
Und wir alle sind Thüringer und es gibt auch Eigentum des Landes Thüringen. Und in dem Wald, der Erfurter Steiger ist zu 80%, Wald, der allen Thüringern gehört, also Landeswald des Landes Thüringen, da sind wir jetzt in Aktion. Den bewirtschaften wir, da arbeiten wir drin. Und da gibt's natürlich so eine große Leitlinie, ne? Naturgemäße Waldwirtschaft. Und dann, das kann man sich vielleicht so vorstellen, weiß ich nicht, wie in so einer Gesellschaft, wir wollen alle ein schönes Miteinander, vernünftig miteinander umgehen und so weiter. Das ist so die große Leitlinie. Gell? Und wie setze ich das um? Machen Schulen, müssen Kinder dann großziehen, da gibt's Waldorf, Montessori, weiß ich was. Und alle haben so ein hehres Ziel, aber die Wege dahin sind unterschiedlich. Mhm. Ne? Und so kann man sich das im Wald auch vorstellen. Das heißt, es gibt eine Leitlinie im Forstamt. Es gibt das wieder runter transportiert aufs Revier. Und da ist der Förster derjenige, der sagt, so möchte ich es haben, weil das passt genau in dieses Schema. Also ich möchte eine Durchforstung, die so und so stattfindet. Und wenn man das alleine nicht schafft als Förster, hat man einen Forstwirtschaftsmeister mit zur Hand, der einen da unterstützt. Und oder man hat gegebenenfalls einen, den man ausbildet, einen Praktikanten, der mit dem Studium gerade schon fertig ist, oder einen Anwärter oder irgendeine Hilfe oder auch einen Waldarbeiter, der das kann. Und mit dem zieht man dann vorab durch den Wald, bereitet es vor, und dann muss man immer, also man muss immer als Förster ein gutes Gefühl haben, weil ich bin derjenige, diejenige, die dafür zuständig ist, dass es passt. Und das heißt, man, gell, man ist so, man guckt drüber und muss ein gutes Gefühl haben, auch bei dem, der einem da hilft. Also man macht das nicht gerne mit jemandem, der muss sich dann schon deinen Vorstellungen anpassen. Und die sollten in so ein Leitbild passen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das passt, also wir machen tatsächlich im Steiger, und wer da durch den Steiger läuft, das ist ein toller Wald, ne? Den ererbt man ja. Das ist ja jetzt nicht mein Verdienst, so, ne? Also zum Teil sicher, aber das ererbt man von den Vorgängern. Und wenn man da wenn man da reinschaut, dann kann man auch nur sagen, ja, ich stehe da auch dahinter. Ne? Also du suchst dir deinen Z-Stamm und den guckst du dir alle so und so viele Jahre an. Ist da was passiert? Ist dazwischen was passiert? Muss ich einen neuen Z-Stamm noch etablieren? Muss da noch einer als Ersatz hin? Und so weiter. Und die dir helfen, die müssen da genauso denken wie du am Ende.
Ich habe vor der Musik gesagt, wir wollen darüber reden, was der trockene Sommer mit dem Wald gemacht hat. Aber noch eine kurze Frage dazu, weil du gerade dabei warst, wir laufen durch den Wald und gucken uns die Bäume an. So ein Wald ist ja groß. Kann ich mir vor, also wie oft oder in welchen Abständen läufst du an dem gleichen Baum vorbei? Oder wie laufen so diese Abläufe ab? Ich habe auch dann gedacht, okay, es geht auch um Sicherheit, um herunterfallende Äste oder brüchige Bäume, das müsst ihr auch kontrollieren. Wie oft lauft ihr jeden Weg? Wahrscheinlich lauft ihr überhaupt den Weg oder lauft ihr auch querfeldein? Müsst ihr ja wahrscheinlich um die...
Ja. Also das ist interessant tatsächlich. Also man läuft natürlich den Bereich, den man vorbereitet für so eine Waldernte, Holzpflege, Waldpflege, Holzerntemaßnahme, so rum. Den läufst du natürlich vorbereitend sehr intensiv ab.
Wie groß ist denn so ein Bereich?
Naja, das sind schon, sag mal so 80, 90 Hektar sind das dann schon pro Jahr, die du intensiver abläufst. Ne? Mhm. Da gibt es Bereiche, da ist eben gar nicht so sehr viel Holz, weil wir sehen das als großen Komplex. Ja, du siehst es als den Bereich, wo du intensiv dann drin bist, und da gibt es Bereiche dort drin nur wiederum, die sind dünner, da ist eine andere Baumart, da ist etwas, wo du sagst, das kann ich jetzt auch in Ruhe lassen, ne? Oder so ein Feuchtbiotop, wo du gar nicht hin kannst, weil es viel zu nass ist oder irgend sowas. Also du bist da nicht, du gehst da nicht, ganz, du musst auch nicht in jeder Ecke dieses Bereiches, den du durchforstest, Bäume fällen. Du guckst dir den aber komplett an, ne? Und da, wo was zu tun ist, machst du was. Und die restlichen Bereiche, die guckst du dir sporadisch an, weil du da durchgefahren bist, weil du irgendwas gesehen hast, weil du eine jagdliche Einrichtung kontrollierst, weil du einen Jäger ansetzt, weil du, weiß ich was, weil du da mal abkürzt und irgendwo hin musst. Also den gucke ich mir auch nicht so regelmäßig an. Also das ist auch nicht geordnet. Also da bist du mal an irgendeiner Ecke, weil die Bänke kontrolliert werden müssen, weil du verabredet bist, weil du irgendwas tust. Ne? Und dann guckst du dann natürlich immer rechts und links. Ne? Das hast du so im Nebenblick. Und da, wo wir arbeiten, da sind wir ganz intensiv dabei. Und deshalb laufe ich auch gerne mal, ich mache ja auch solche Märchenwaldwanderungen oder so andere Wanderungen. Und das finde ich toll, wenn du da mal durch Bereiche läufst, wo du normalerweise gar nicht lang gegangen wärst. Waldpädagogik, auch so eine Geschichte, die mache ich dann immer mit so einem Nebenblick. Ne, dann gehe ich in Bereiche, wo ich normalerweise jetzt gar nicht wäre und dann siehst du, Mensch, okay, da ist irgendwas zu erledigen, da ist was zu tun. Ne? Also so muss man sich das vorstellen. Und dann versuchst du eben, dir die Sachen zu merken und immer irgendwie einen Notizzettel dabei zu haben, ne, oder ein Foto zu machen mit dem Handy oder wie auch immer, dass du weißt, Mensch, klar, da war doch was. Der Weg muss repariert werden. Da ist der Papierkorb kaputt, wenn da einer ist. Oder weißt du, so in der Richtung muss man sich das vorstellen.
Der Sommer war trocken. Im September hat es dann wieder einigermaßen länger als eine Stunde geregnet. Hat denn das was gebracht? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Feuchtigkeit im Boden irgendwie bis zu 60 Zentimetern wieder vorgedrungen ist, aber das immer noch zu wenig ist, weil irgendwie mehr als ein Meter trocken war. Irgendwie so, du hattest schon beim letzten Gespräch gesagt, der Steiger hat es relativ gut verkraftet irgendwie. Aber was macht das so für Auswirkungen? Und nein, was hat das für Auswirkungen? Die zweite Frage stelle ich einfach danach.
Ja, also ich denke nicht, dass überall im Steiger bis 60 Zentimeter die Feuchtigkeit vorgedrungen ist. Das glaube ich jetzt nicht, weil dafür war es einfach zu wenig. Weil man merkt, oder zumindest in gewissen Bereichen merkst du, dass es oberflächlich feucht ist. Aber sobald du, ich sage jetzt mal eine Spatentiefe weit in den Boden kommst, ist es eigentlich schon wieder trocken. Aber ich glaube, es ist punktuell unterschiedlich. Denn ich war vor kurzem im Steiger unterwegs, da war es total feucht. Also, und zwar war ich unterwegs, weil dort eine Wasserleitungstrasse, die dort durchläuft, repariert werden muss. Und in dem Bereich war zum Beispiel, vielleicht ist die auch kaputt, die Leitung.
Ich wollte gerade sagen, das ist aus
ja,
der Leitung
das kann natürlich
gekommen.
Auch sein. Aber da war es sehr feucht. Ne? Und vielleicht haben wir einfach im Steiger, der Boden ist ja auch da unterschiedlich. Ne? Du hast also mal eine höhere Lösslehmauflage an der einen Stelle, mal eine andere Auflage auf der anderen Seite. Manchmal steht das Grundgestein viel höher an als woanders. Und damit ist auch die Feuchtigkeitsversorgung, die Wasserversorgung da im Boden unterschiedlich. Und trotzdem haben wir es im Steiger immer noch irgendwie, haben wir Glück gehabt. Vielleicht sind dort wasserführende Schichten mehr als woanders. Aber vielleicht sehen wir auch die Schäden derzeit noch nicht. Ich glaube, in Nordthüringen hat man im vorigen Jahr auch nicht gesehen, dass es der Buche dieses Jahr so schlecht gehen wird. Im Erfurter Steiger geht es. Wir haben solche Absterbeerscheinungen noch nicht. Also auch bis zum Ende jetzt nicht gehabt. Also bis zum Ende der Zeit, wo man die Belaubung sich noch anschauen konnte. Und jetzt muss man, glaube ich, auch so ein bisschen abwarten, wie sich das, wie die Bäume das verkraften. Ne? Also die Laubbäume, haben die jetzt genügend Reserven eingelagert? Passt das noch bis zum nächsten Jahr oder wie sieht es aus? Also wie gesagt, im Erfurter Steiger geht's noch. Und die letzten Daten, es gibt in Erfurt so eine Waldmessstation im Steiger, wo in verschiedenen Schichten die Bodenfeuchte gemessen wird.
Aber eine Station, das heißt, die misst dann auch nur an einer Stelle, oder?
Ja, die misst an einer Stelle im Wald tatsächlich aber in verschiedenen Bodentiefen. Also das geht bis 2 Meter Tiefe so ungefähr. Und eine Messstation ist auf einer Freifläche, also dass man so den Vergleich hat, ne? Und ich glaube, wir haben es im Sommer auch schon gesagt, der Niederschlag, der während der Vegetationszeit kommt, da kommt ja nur ein Bruchteil unten an. Also diese Belaubung an den Bäumen, die nimmt ja, das ist eine ganz große Oberfläche, die nimmt ja auch ganz viel weg. Das heißt also, im Sommer, der Niederschlag, der nützt den Bäumen, der nützt dieser Bodenfeuchte im Wald viel, also ich weiß gar nicht, zu 50%, zu 30%, ich weiß gar nicht, was da unten ankommt, aber wenig, ne? Weil, gell, das bleibt auf den Blättern zum Teil, ne? Das verdunstet, bevor es auf der Erde war. An so einem Laubbaum, kann man sich gut vorstellen, ne? Und das heißt, jetzt, wenn die Blätter runter sind, dann brauchen wir Regen, Regen, Regen oder Schnee, 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 damit der Boden diese fehlende Niederschlagsmenge also aufnehmen kann, dass es kompensiert wird. Ne?
Die zweite Frage, die ich noch hatte, Holzeinschlag. Ich würde ja sagen, Bäume müssen gepflanzt werden, Bäume müssen erhalten werden, Bäume sind ganz wichtig wegen Klima und alles. Macht das einen Unterschied aus, was die Anzahl der zu fällenden Bäume angeht? Ich könnte ja sagen, ihr dürft keine Bäume mehr fällen im Wald, wir brauchen sie alle, jeden einzelnen, oder geht das so nicht?
Ja, wenn wir auf den Rohstoff Holz verzichten wollen würden, was natürlich schade wäre, weil es ein toller Rohstoff ist, der wächst nach in überschaubaren Zeiten, dann könnte man auch sagen, okay, dann hören wir halt auf, Bäume zu fällen, also wenn wir auf den Rohstoff verzichten wollen. Was unfair ist, wenn wir nicht auf den Rohstoff verzichten wollen und trotzdem Holzprodukte nutzen wollen, muss er irgendwo herkommen. Mhm. Das heißt, er kommt aus anderen Ländern. Ja, und dann muss man schauen, wo kommt er her? Aus Kahlschlagswirtschaft irgendwo in Osteuropa oder aus dem Regenwald in Südamerika? Oder wo kommt das Holz eigentlich her, was wir dann, wenn wir es von hier nicht beziehen, aber trotzdem haben wollen? Und ja, und man muss sich vorstellen, dieses genutzte Holz, also das Holz, was ich fälle, das hat CO2 gebunden.
Yeah.
Und wenn ich das in ein langlebiges Produkt verbaue, dann ist das eine tolle, dann erhalte ich dieses CO2 in einem tollen Produkt, in einem Holzhaus, in einem Holzschrank, in Holzmöbeln und so weiter. Und an der Stelle, wo dieser eine Baum, der Sauerstoff produziert hat, da wachsen, was weiß ich, 100 neue bis zu einer gewissen Zeit, dann reduziert sich das natürlich wieder, weil an der Stelle, wo 100 kleine oder 10.000 kleine stehen am Ende eben nur noch wenige große.
Mhm.
Aber in einem genutzten Wald habe ich eine bessere CO2-Bilanz als im Urwald. Im Urwald, den es in Europa fast nicht mehr gibt, ne, ist diese CO2-Bilanz, die ist ausgeglichen. Hier kann ich viel mehr CO2 binden, indem ich einen dicken Baum raus nutze, verbaue und so weiter. Und dann wächst da wieder was nach. Dieser Baum produziert Sauerstoff, diese kleinen, vielen.
Hm.
Und ich habe da auch wieder eine CO2-Bindung. Verstehst du, wie ich meine?
Und die können am Ende mehr CO2 binden als der eine alte Baum.
Genau.
Aha.
Also im Urwald ist es ein Kreislauf, der ist komplett, der ist geschlossen. Und so ist er nicht geschlossen. Ich kann mehr CO2 binden.
Mhm.
Ne? Also das muss, also ein genutzter Wald und nicht auf Teufel komm raus genutzt, sondern so wie man es machen kann, wie man sich's hier anschauen kann. Also eine naturgemäße Waldwirtschaft. Also ich weiß gar nicht, was man da verkehrt machen kann. Das ist einfach in Ordnung. Es ist unfair zu sagen, ich nutze jetzt hier kein Holz mehr und hol das von woanders und schau gar nicht hin, wie die das produzieren. Und man muss auch hinterfragen, wieso können manche Anbieter einen Schrank, weiß ich nicht, für 100 Euro anbieten? Wo kommt das Holz her?
Ja.
Wie geht es? Ne? Also kann das überhaupt sein? Warum hinterfragt das manchmal keiner? Ne? Kann das so eben, was weiß ich, ein Hühnchen kann auch nicht nur 1 Euro kosten. Da muss ich einfach als Bürger kritisch hinterfragen, geht das, kann das sein? Ne? Und das, also deshalb Holz nutzen in vernünftigen Größenordnungen, das ist wichtig. Also ich sehe das als ganz wichtige Sache an hier.
Vom 4. November an gibt es in Erfurt die sogenannte Waldretterwoche. Ich habe Uta Crispin hier im Studio, Försterin, und du weißt auch was über diese Woche. Was soll denn da passieren? Wer rettet wen, wollte ich sagen? Der Wald wird gerettet von wem und wodurch?
Naja, in den Medien war ja dieses Jahr sehr viel von den Schäden im Wald zu lesen. Es gab die Aktion, die Freitagsaktion der Schüler, der jungen Leute. Da gibt es inzwischen auch die Eltern dazu, die sich engagieren. Und dann gibt es natürlich immer wieder die Angebote von Leuten, Mensch, wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid.
Mhm.
Und um das so ein bisschen zu bündeln, in und um Erfurt herum, hat unser Forstamt diese Waldretterwoche jetzt etabliert. Und wir wollen also in dieser Woche dort, wo es größere Schäden gibt, dort wollen wir in Aktion gehen. Und wir stellen uns das so vor, dass sich die Leute bei uns melden. Einige Schulen haben das schon getan, einige Leute, einige Clubs, einige Initiativen. Und dann schauen wir, was wir wo machen können. Im Erfurter Steiger ist es zum Beispiel so, dass wir dort keine kahlen Flächen haben derzeit. Also in Erfurt haben wir jetzt nicht wirklich viel zu tun. Ne? Aber voriges Jahr, vielleicht kannst du dich erinnern, gab es eine Eichen- und Buchenmast. Also es gab ganz viel Saatgut, was auf die Erde gefallen ist, speziell von Eichen. Und das heißt, es gibt Bereiche im Erfurter Steiger auf Rückegassen, wo also gar kein Wald wachsen soll. Zum Beispiel, da wachsen jetzt ganz viele kleine Eichen. Mhm. Und diese kleinen Eichen, die könnte ich jetzt in Erfurt im Steiger zupfen, so sage ich es jetzt mal, also gewinnen. Man nennt das Wildlingswerbung. Also ich hole dort die kleinen Eichen und pflanze sie beim selben Eigentümer, also sprich im Staatswald, zum Beispiel im Bereich Witter da, wo wir also kahlere Flächen jetzt haben und wo ein bisschen Hilfe gebraucht wird. Oder im Bereich von Willrode, Forsthaus Willrode, dort gibt es auch ein paar größere Fichtenbereiche. Dort pflanze ich die einfach wieder ein. So ein kurzer Weg, ne? Ja. Ich mache mit der einen Schulklasse die Eichen in Erfurt raus, tue die in den Eimer mit ein bisschen feuchter Erde oder mit Wasser, fahre die nach Willrode oder nach Witter da und pflanze die dort wieder ein. Mhm. Zum Beispiel. Das wollen wir also in dieser Woche machen. Und damit damit das nicht so ein Hin- und Her-Koordinieren ist, da wo da jeder einzeln rumbastelt, gibt es da einen bei uns im Forstamt, einen Kollegen, der das so ein bisschen bündelt. Und da gibt es auch eine Pressemitteilung, die haben wir jetzt auch schon, die müsste schon in der Zeitung zu lesen gewesen sein oder erscheint jetzt diese Woche, ich weiß es gerade nicht genau. Und da stehen die einzelnen Reviere und die Möglichkeiten drin, auch der Ansprechpartner im Forstamt. Und im Erfurter Steiger wollen wir noch im Rahmen dieser Woche solche Bereiche, wo diese Eichen, diese kleinen Eichen schon stehen und wo die sozusagen die neue Waldgeneration bilden sollen, da wollen wir denen so ein bisschen helfen. Das heißt, also da gibt es also auch noch andere Baumarten, die dort stehen, die dieser Eiche das Leben ein bisschen schwer machen, diesen kleinen Eichen oder Brombeeren oder also eine Vegetation, wo wir sagen, Mensch, die macht es den kleinen Eichen schwer und die schneiden wir dann weg. Mhm. Und das kann man auch mit Schülern machen, da kann man eine Gartenschere mitnehmen oder so eine Astschere, das werden wir auch tun. Und das ist sozusagen das, wo wir jetzt gerne die Hilfe der Leute annehmen. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, wenn das veräppen würde. Also ich finde es toll, wenn Leute sich in den Wald einbringen wollen, weil die Leute sind ja schon ein Stück weit weg vom Wald. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass erst immer irgendwas passieren muss. Ne? Also jetzt war das in den Medien. Eigentlich gibt es immer was zu tun. Es gibt ganz viele Leute, die eigentlich viel mehr raus müssten. Die also ganz viel in drin arbeiten, die auch den Bezug zu draußen, ja, aus welchen Gründen auch immer verloren haben. Und ja, und die machen dann auch noch was Sinnvolles, eigentlich toll. Und es ist schade, dass da immer erst so, es muss erst irgendwas in die Schlagzeilen kommen, bevor Leute in Aktion gehen. Also Wald braucht immer Hilfe, sage ich jetzt mal. Oder Unterstützung, Hilfe. Der kommt ohne uns klar. Der macht schon. Aber man braucht also so diesen offenen Blick, den braucht er eigentlich immer. Und da gibt es sicherlich auch immer mal was zu tun. Also diese Sensibilisierung finde ich toll, dass die jetzt, also in diesem Negativen ist es schön, dass es auch was Positives birgt, ne?
Im Sommer, als es so trocken war und so viele auch Schäden im Wald aufkamen, auch durch den Borkenkäfer und so, hieß es ja auch, es gibt zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forst. Es bräuchte da mehr Leute, die quasi für den Wald da sind. Ist das so und könnte das quasi ein Ausgleich sein und ist das dann aber nicht schlecht? Also weißt du, dass das normal, also Menschen aus der Stadt das auffangen, was eigentlich politisch geregelt werden müsste?
Ja, die können das nicht auffangen, die können da so, also auffangen kann man das nicht, ne? Also du kannst jetzt, man kann schöne Hilfen organisieren, da muss man jetzt mal gucken, also nach der Waldretterwoche muss man mal schauen, ne? Also bringt es was? Also kann ich eigentlich mit zwei neunten oder zehnten Klassen sinnvoll da in Aktion gehen oder haben die ganz andere Ideen, wenn die rauskommen? Also es ist ja eine andere Baustelle, ob ich irgendwo theoretisch protestiere und sage, ich will nicht, dass es so weitergeht. Und dann stehe ich aber praktisch mit einem Spaten im Wald und weiß vielleicht gar nicht, was ich machen soll, ob wir das schaffen, das ordnungsgemäß anzuleiten, ob die Leute auch das können. Ne? Also mir nützen ja nicht 100 Leute was, wenn 80 oder 90 gar nicht wissen, wie sie einen Baum pflanzen und das dann auch vielleicht oberflächlich machen oder in schlechter Qualität. Also mir nützt die Hilfe nur was, wenn sie fachlich richtig ist. motiviert. Jetzt kann man sagen, naja, ein Baumpflanzen ist ja eigentlich nicht schwer, aber ich muss da Lust drauf haben. Und das ist körperliche Arbeit und ich wäre vielleicht dreckig. Ne? Das muss man also ein bisschen im Blick haben. Und politisch muss es tatsächlich geregelt werden. Da kann man jetzt echt nur hoffen, dass da auch noch Weichen gestellt werden. Da braucht es einfach tatsächlich mehr Mitarbeiter. Es sind jetzt einige neue Kollegen eingestellt worden, die also aufgrund dieser Forstschutz, wir nennen das Forstschutzsituation, Borkenkäfer, das Ganze im Blick haben, in diesen, an diesen Brennpunkten. Da gab's jetzt Einstellungen von Leuten. Also da tut sich was. Aber das ist derzeit auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da muss noch mehr passieren, ne? Und, ja, und trotzdem sind diese Hilfen, die da kommen, weil ich möchte mir das jetzt nicht vom Beginn her schon schlecht reden. Ich hoffe da sehr, dass die...
Das ist aber das erste Mal, dass ihr das jetzt macht.
Ja, das ist das erste Mal. Und ich hoffe jetzt einfach, dass die Leute da Lust drauf haben und dass die auch wissen, ich habe da eine Verantwortung. Wenn ich da so einen Baum in die Erde stecke, dann muss ich das so machen, als würde ich das zu Hause im Garten tun. Ich möchte, dass der anwächst. Und ich will da, es geht nicht um Masse, es geht um Qualität dieser Pflanzung. Ne? Das ist wichtig. Und das werden wir sehen, ob es funktioniert. Ich bin da jetzt mal neugierig, tatsächlich.
Ich bin auch neugierig. Ich werde dich das nächste Mal auf jeden Fall danach fragen. Wir müssen jetzt schon einbiegen in die Schlussrunde. Nächste Woche also Waldretterwoche. Könnte man sich noch melden?
Ja. Also es gibt eine Telefonnummer bei uns im Forstamt. Also man kann einfach auf die Homepage gucken. Thüringen Forst, kann sich ins Forstamt Erfurt-Wöhlrode einklicken und da stehen auch die Presseinfos, da stehen die Telefonnummern und da gibt es einen Kollegen, den Stefan Fabig, bei uns im Forstamt, der koordiniert das. Den kriegt man auch und da kann man noch sagen, hier, ich bin dabei oder ich würde gern dabei sein. Und dann geht der Winter und die frostfreie Zeit vielleicht auch noch weiter und vielleicht lässt sich das ein oder andere auch im Nachgang noch organisieren. Ich denke, das ist auch möglich.
Wir haben heute vorrangig über das Fällen von Bäumen gesprochen, was viele, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Holzeinschlag und Holzernte. Und alles, was drumherum gehört, wir könnten darüber noch weiter sprechen, werden wir bestimmt auch an anderer Stelle tun, denn du kommst dieses Jahr auch nochmal wieder. Es soll um Weihnachtsbäume gehen, unter anderem im Dezember machen wir das dann.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, wir haben auch noch nicht ein einziges Mal über Tiere gesprochen, Uta.
Ja, das stimmt.
Die soll es ja auch geben im Wald.
Die gibt es auch im Wald. Mensch, na klar.
Immer das diese Bäume.
Aber ja, also Bäume, also Wald ist eben toll. Wir haben noch viel zu erzählen.
Wir haben viel zu erzählen. Von daher treffen wir uns hier ungefähr 3-monatlich und besprechen je nachdem dann, was gerade ansteht. Nächstes Mal also Weihnachtsbäume, wie war die Waldretterwoche? Wie ist es mit den Tieren?
Genau, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Danke, dass du hier warst für quasi dieses Mal. Ihr habt jetzt viel zu tun im Wald und wir hören und sehen uns dann im Dezember wieder. Danke, Uta.
Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.